Guten Morgen. In Matthäus 18, Vers 20 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so ist das. Wir sind zusammen und wir feiern Gottesdienst. Ihr am Körner Hellwig und wir heißen euch alle herzlich willkommen. Alle hier, die jetzt hier am Körner Hellwig sind, alle draußen am Video und auch, und das finde ich ganz besonders toll, weltweit. Alle sind zusammen. Und zwar deshalb, weil Jesus das gesagt hat und verheißen hat. Deshalb dürfen wir Gottesdienst feiern. Und ja, wir grüßen alle, die traurig und beladen sind. Wir grüßen alle, die fröhlich sind. Wir grüßen alle, die krank sind. Alle, die gesund sind. Wie schön, dass wir zusammen sind. Und wir wollen mit Jesus reden. Das ist ein Privileg, das wir als Christen haben dürfen. Und wir wollen das tun. Und ich bitte euch dazu aufzustehen.
Ich begrüße ihn nochmal, den Thomas Schlecht. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir wirklich wissen dürfen, dass du unter uns bist und dass du zu uns reden willst. Ja, wir wollen dir danken für all das Gute, was wir in dieser Woche erlebt haben. Aber wir wollen dich genauso sagen, ja, dass viele Dinge uns Probleme machen. Auch wie das gerade in dem Lied, in dem Vorspiel hieß, uns wirklich auch Zweifel machen und dass du trotzdem da bist. Und es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die wir nicht verstehen. Du siehst, diejenigen Geschwister von uns, die wirklich leiden an konkreten Situationen. Du siehst aber auch die Welt. Du siehst diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine, der immer weitergeht. Du siehst auch jetzt ganz aktuell dieses große Erdbeben in Marokko. Ja, und es gibt so viele andere Dinge, die einfach passieren und die wir nicht verstehen. Hab Dank, dass wir trotzdem wissen dürfen, du bist der Herr dieser Welt und du hast alles in deiner Hand. Dafür loben und preisen wir dich. Und bitten jetzt ganz konkret, dass du zu uns in diesem Gottesdienst redest. Amen.
Amen. Ja, weltweit sind wir heute unterwegs. Wir haben einen Gast. Wir freuen uns sehr, dass Thomas Schech hier ist, der die Predigt halten wird und uns über die Arbeit der Allianzmission informieren wird. Dazu kommt später mehr. Und wir sind mitten im Gemeindeleben. Gemeindeleben heißt, hier passiert eine ganze Menge und ich möchte auf einige Dinge hinweisen, aber ihr wisst das alle, es gibt jede Woche einen Newsletter, Mittwochsnachrichten, da dürft ihr vieles nachlesen und wenn ihr diesen Newsletter noch nicht bekommt, schreibt eine Mail oder für die, die hier sind, ihr könnt an den Infostand gehen, eure Namen hinterlassen, dann werdet ihr in den Verteiler aufgenommen. Ja, in der nächsten Woche gibt es eine Wohnwoche, die Teens werden hier 10 Tage, Pierre, stimmt das? Pierre nickt. 10 Tage zusammen leben und wohnen. Das ist eine sehr große Herausforderung und es gibt ein ganz tolles Team. Und das Team würde sich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn es beim Kochen unterstützt würde. Die Jugendlichen haben viel Hunger und kommen zu ganz unterschiedlichsten Zeiten hier auch an. Das heißt, es werden dringend noch Köchinnen und Köche gesucht, die hier ein Essen für x Personen abliefern. Wer das bitte, bitte möchte, meldet sich bei Calvin Drastik. Ja, und dann, auch das gehört zum Gemeindeleben. Wir sind in einer neuen Phase, wo wir viele Kleingruppen haben, die ein Quartal miteinander zusammen sind, tolle Sachen machen. Und am Ende wollen wir nicht nur hier so für uns im Kleinen bleiben, sondern wir wollen nach rausgehen außerhalb der 4 Räume hier, der 4 Wände. Und dazu möchte die Daniela Müller etwas erzählen zum Surf Day. Ich gebe das Mikro mal weiter an dich, bitteschön.
Geht auch ganz schnell. Also den kommenden Mittwoch, da treffen Judith und ich uns. Und ihr seid alle herzlich eingeladen für alle, die gerne planen, organisieren und den Surf Day im November mitgestalten wollen. Also wir sind noch dabei, Ideen zu sammeln und zu organisieren, zu planen, was wir machen können. Seid herzlich eingeladen. Diesen Mittwoch, 19 Uhr, hier in der Gemeinde, könnt ihr einfach vorbeikommen.
Ja, vielen Dank. Und auch in der nächsten Woche finden hier, es gibt tolle Aktionen. Und zwar, es gibt 2 Konzerte. Eins ist in der Feldherrnstraße für Kinder mit wie heißt der nochmal?
Müllerbauer.
Mit Müllerbauer. Für alle Kinder und Familien sind dort herzlich eingeladen. Aber auch hier gibt es ein Konzert mit dem Ensemble Con Anima. Manuel Rolfin lädt ein zu Musik und Lesung. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Am kommenden Sonntag von 18 bis 21 Uhr findet das hier in der Gemeinde statt. Und der Eintritt ist kostenlos. Also bitte kommt und genießt einen Abend mit Entspannung und Anregung. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, und Gemeinsam wollen wir jetzt gleich ein Lied singen. Bei dem Lied sammeln wir die Kollekte ein. Ach, übrigens, Kollekte. Ihr seid so großzügig. Der Gemeinschaftstag ist voll finanziert. Und was jetzt ist, wir freuen uns, dass wir heute den Blick aus diesem Gemeindehaus richten dürfen in die Welt, wo Leute einfach von Jesus erfahren. Und auch die brauchen Geld. Die Kollekte ist für die Allianzmission bestimmt. Wir hören gleich noch mehr drüber. Ihr dürft aber jetzt schon mal wissen, dass es sich lohnt, ganz viel zu geben. Und aber Dankeschön für die Finanzierung des Gemeinschaftstages. Ja, jetzt kommt das Lied. Ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben und einfach Gott in dieser Zeit begegnen.
Es wäre schön, wenn ihr aufstehen würdet. Ihr kennt das ja auch alle. Das Lied, was ja häufig gesungen wird, meistens auf Englisch, heute singen wir es auf Deutsch, nämlich den Leuchtturm. Wir haben heute kein Schlagzeug und ihr könnt uns kräftig unterstützen, auch rhythmisch. Und da möchte ich euch zu ermutigen.
Wenn ich zweifel und kämpf mit mir,
auch im Schweigen bist du stets da.
Ja, ich möchte mich gerne mit dir, Thomas, über einige Fragen, was sich auch als Leiter der Allianzmission beschäftigt. Aber bevor wir das tun, möchte ich dich bitten, doch noch mal ein paar Worte zu deiner Person zu sagen.
Sehr gerne. Also ich bin 50 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Yes, neue Lebensphase, neue Freiheit. Für alle die von euch, die sagen, oh Mensch, das hätte ich auch gerne. Sie wird kommen, diese Zeit, ganz bestimmt. Also das genießen wir sehr. Ich wohne in Wetzlar, ein bisschen Abstand vom Office in Eversbach, aber der Flughafen Frankfurt ist näher, von daher passt das auch besser so.
Genau. Jeder, der hier zu Gast ist, bekommt hier in Dortmund natürlich eine ganz spezielle Frage. Bist du Fußballfreund, interessiert, Fan, was auch immer?
Das ist so, ja. Muss ich jetzt auch Bekenntnis ablegen?
Ja, wir sind ja authentisch und wir sind offen, aber wir haben auch Respekt für Leute, die nicht BVB-Fans sind.
Ja, das freut mich. Kommt einfach hinterher zu mir, können wir drüber reden.
Ja, Allianzmission. Einige von euch kennen die Allianzmission schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Einige kennen sie vielleicht gar nicht. Und deshalb möchte ich dich bitten, ein paar kurze Worte zur Allianzmission in sich zu sagen.
Sehr gerne. Allianzmission hat erstmal nichts mit Allianzversicherung zu tun, sondern ist ein Zusammenschluss, eine Allianz für Weltverantwortung. Und ihr in der FEG Dortmund gehört zu einem Netzwerk von über 500 Gemeinden, freien evangelischen Gemeinden in Deutschland. Und die Allianzmission ist sozusagen der weltweite Arm dieses Netzwerks der freien evangelischen Gemeinden in Deutschland. Wir stehen für Armutsbekämpfung, für Gemeindegründung, für Bildungsprojekte, für Gesundheitsprojekte auf allen, nahezu allen Kontinenten, über 30 Ländern mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine tolle Arbeit machen. Und mein Job ist, mit dafür zu sorgen, dass sie in guten Strukturen, mit Visionen und Werten das tun können, wozu sie Gott berufen hat und wo wir aus Deutschland sie gesendet haben.
Ja, du bist sozusagen die Speerspitze sozusagen mit der Allianzmission unserer Missionsbewegung überhaupt. Vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir an Mission, über Mission reden, dann denken wir nur an Weltmission. Aber Mission ist ja, wie du das sagtest, auch viel mehr. Ist ja eben auch Christsein hier im Alltag authentisch zu leben. In Klammern übrigens die Information aus der Gemeindeleitung. Wir werden jetzt ein Buch lesen, das heißt Gemeinde mit Mission. Und das wird uns sicherlich auch insgesamt zu dem Thema Mission sehr nochmal inspirieren, was wir dann an die Gemeinde gerne weitergeben. Herr Thomas, als wir am Wochenende telefonierten, da warst du gerade aus Asien, du warst sozusagen noch im Jetlag gekommen. Und das bringt mich zu der Frage, wie viel bist du denn auch weltweit unterwegs? Und ganz konkret, was hast du denn jetzt in Asien gemacht?
Genau, also ich bin natürlich viel unterwegs, das gehört einfach mit zu meiner Aufgabe. Es geht auch nicht nur um die Allianzmission zum Beispiel. Es gibt auch einen internationalen Bund freier evangelischer Gemeinden mit vielen, vielen FEG-Bünden aus vielen Ländern. Dort bin ich auch aktiv, habe noch einige andere Verantwortung. Also wenn ich unterwegs bin, geht es nicht immer nur um die Allianzmission. Genau, also mein Terminkalender weiß das. Also vielleicht so 100 Tage im Jahr, die ich weltweit unterwegs bin.
Oh ja,
bin.
Okay.
Und was war die Frage? Genau.
Asien, speziell.
Also ich war in Indonesien. Indonesien, das viertgrößte Land dieser Erde, von der Bevölkerung her 280 Millionen, 85% Muslime. Die meisten Volksgruppen, die sozusagen für das Evangelium als absolut unerreicht gelten, die gibt es in Indonesien. Man sagt übrigens, 3,1 Milliarden Menschen kennen Jesus Christus nicht. 3,1 Milliarden. Die Zahl der Christen weltweit, die wächst zwar prozentual, bleibt sie aber schon seit 100 Jahren gleich. Immer so ungefähr 30-35%. Aber vor allen Dingen in Asien gibt es die meisten Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Übrigens 87% aller Buddhisten, Hinduisten und Muslime zusammengenommen kennen keinen einzigen Christen. Das heißt, da gibt es immer noch super viel zu tun. Und ich war in Indonesien, wir haben dort auch eine Arbeit, aber mir ging es eigentlich darum, mit unseren Geschwistern zu schauen, wie ist die Situation vor Ort und welche Projekte können wir neu entwickeln in ihrem Land. Es gibt eine vitale, eine lebendige auch Kirche in Indonesien. Die haben aber leider oft auch nicht die muslimische Bevölkerungsgruppe in ihrem eigenen Land im Blick, so die zu mobilisieren, dass sie wirklich ihren Glauben leben, auch in schwierigen Umständen gegenüber der natürlich muslimischen Mehrheit in ihrem Land. Das ist zum Beispiel immer noch eine Aufgabe, die wir als Expats sozusagen von außen tun können, die Kirche ermutigen, Brückenbauer sein, Ermöglicher sein, an der Seite der lokalen Kirche gehen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, deswegen war ich in Indonesien.
Ah ja, okay, danke. Vielleicht wird schon ein bisschen deutlich, aber vielleicht sagst du uns auch nochmal, was für dich ganz persönlich Mission eigentlich bedeutet.
Also erstmal denke ich, Mission ist nichts, was wir irgendwie machen oder auch noch machen müssen, sondern Mission erzählt erstmal, dass Gott eine Leidenschaft hat. Mission erzählt erstmal, wer Gott ist. Mission, lateinisch Sendung, Gott hat sich selber in seine Welt gesandt, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Die ganze Bibel ist eigentlich eine große Story, die davon erzählt, dass Gott Leidenschaft hat für seine Welt, für seine Menschen und für all die Situationen, die nach Gerechtigkeit schreien, die nach der Liebe Gottes schreien, die danach schreien, dass Versöhnung passiert zwischen Menschen und Gott, aber auch zwischen Menschen untereinander, zwischen Völkern untereinander. So Mission erzählt erst einmal, wer Gott ist. Und Gott lädt uns ein, bei dem mitzumachen, was er tut, wo er in seiner Welt unterwegs ist. Das ist für mich erstmal Mission. Nicht, wir machen etwas und Gott kann dann froh sein, dass es so ein paar Treue gibt, die das auch noch irgendwie machen, sondern Gott lädt uns ein, mitzumachen, weil es für uns gut ist, für unseren Glauben. Und deswegen definiere ich Mission jetzt nicht erstmal von, okay, das passiert irgendwo weit weg, sondern es fängt in Dortmund an, Jerusalem, sagt Jesus zu seinen Jüngern, von Jerusalem geht's aus. Dortmund ist sozusagen euer Jerusalem, nach Samaria bis an die Enden der Welt. Und Gott ist unterwegs und er lädt uns ein, mitzumachen. Das ist für mich erstmal Mission. Und dann geht es auch nicht nur, wie ich eben schon gesagt habe, um Predigen, um Evangelisation, sondern es geht darum, dass sich die gute Nachricht von Jesus Christus durchsetzt in ökologischen, ökonomischen, ja nahezu allen Lebensbereichen, in denen wir unterwegs sind, hat die gute Nachricht etwas zu sagen.
Ja, danke schön. Nun sehen wir in einer Welt, die sich ja auch stark ändert. Und das kann ja durchaus auch Auswirkungen auf die Weltmission haben. Ist ja manchmal schon die Frage, warum überhaupt denn noch Weltmission? Wir leben so international und es sind so viele auch Nicht-Christen, die den christlichen Glauben nicht kennen, auch hier in Deutschland. Also mich würde schon nochmal interessieren, was so die großen, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Trends oder so, aber die großen Entwicklungsrichtungen auch in der ganzen Diskussion um die Weltmission, welche es da gibt.
Ja, also erstmal ist die Herausforderung, die ich eben beschrieben habe, die Herausforderung der globalen Kirche, das zu tun und damit umzugehen und sich von Gott in diese Herausforderung hinein senden zu lassen. Was sind die Trends? Natürlich eines ist klar, wir sind nicht mehr die Trendsetter in Europa oder in Amerika. Vor 100 Jahren etwa hat 75%, 3/4 der Christenheit in Europa und in Amerika gelebt, Nordamerika. Heute wohnt 2/3 der weltweiten Christenheit im globalen Süden. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das heißt, die Mehrheit der Christenheit wohnt nicht mehr in Europa. Genau. Und das hat Auswirkungen auf Mission. Mission ist heute sowieso eine globale Geschichte. Es geht nicht darum, dass wir die Guten aus Deutschland irgendwie Hilfe senden irgendwohin, sondern dass wir mit unseren Partnern international zusammenarbeiten. Es geht nur über Zusammenarbeit. Und wie gut, dass wir mittlerweile auch Missionare nach Deutschland, also in Deutschland empfangen. Das ist auch eine Aufgabe, der wir uns stellen. Diese sozusagen, wir sagen manchmal Mission in Return, also Mission kommt zurück. Menschen fragen mich, wie geht's in Europa? Wofür können wir beten? Und sie wollen uns unterstützen und diesen Prozess gut zu kanalisieren, sozusagen, dass Menschen, die zu uns kommen, die uns helfen wollen, nicht die gleichen Fehler unbedingt machen, die wir vor 50 Jahren gemacht haben. Das ist auch eine Aufgabe, von der wir uns stellen als Allianzmission. Aber auch, es geht aber auch nicht nur über professionelle Missionare, sondern nehmt die Migrationsbewegung. Wir haben ungefähr 100 Gottesdienste, die gestern oder heute stattfinden im Kontext von freien evangelischen Gemeinden, die nicht in deutscher Sprache gehalten werden. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr. Wir werden nächste Woche einen Kongress zur Gemeindegründung in Europa haben, in Madrid. Und wir werden auch sehr stark darüber sprechen, wie die Diaspora-Bewegung, die Migrantengemeindenbewegung einbezogen werden kann in die Re-Evangelisation Europas. Das heißt, Gott hat in der Geschichte immer auch schon sein Evangelium an viele Orte gebracht, auch durch Migration. Ja, und das ist bis heute so. Und deswegen erleben wir heute, das ist ein Trend, das von überall nach überall, multidirektionale Missionsbewegungen. Wir sind ein Teil davon und das ist gut so. Ich könnte noch weitermachen. Ich habe übrigens, kleine Werbeunterbrechung, ich habe darüber einen Artikel geschrieben, wie sich Mission verändert. Und ich habe draußen noch einige Exemplare dabei von unserem Magazin Move. Da habe ich sozusagen alles so, wo ich sozusagen in Sachen, wie verändert sich Mission, gerade unterwegs bin, was ich wahrnehme, was ich denke, in einen Artikel reingeworfen. Und nehmt euch das gerne mit. Und es lohnt sich zu lesen, und euren Horizont zu erweitern.
Prima. Ja, dazu passt vielleicht, die meisten wissen das ja, aber die Information, wir unterstützen als Gemeinde ja auch Missionare, die Familie Malessa auf den Philippinen und Esther Neufeld in Ecuador. Aber was ich hier sagen will, wir unterstützen ja auch André Pascha. André Pascha war viele Jahre lang mit seiner Familie in Brasilien und tut genau das, was Thomas jetzt sagte, nämlich hier mit einer halben Stelle auch mit der Allianzmission zusammen, hier gerade insbesondere unter Migranten und Flüchtlingen zu arbeiten. Ja, das bringt mich dann auch schon zu der letzten Frage. Ich hatte dir ja im Vorfeld gesagt, wir haben auch einen Arbeitskreis, Mission im Blick, der sich um solche Fragen kümmert. Aber vielleicht nochmal so ganz praktische Dinge. Wie können wir als Gemeinde jetzt ganz speziell eben auch die Weltmission unterstützen? Nachher wird es auch noch ein Gespräch mit Mission im Blick nach dem Gottesdienst geben. Aber vielleicht noch einfach 2, 3 Ideen, was dir da wichtig ist, was wir als Gemeinde auch möglicherweise noch zusätzlich tun können.
Also erstmal finde ich es immer wertvoll, mal ab und zu den Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen. Verbindet euch mit uns über Social Media, da bekommt ihr so ein bisschen mit ab und zu mal, was läuft in Gottes globalem Unterwegssein. Das ist schon mal ganz gut zu beten. Wir haben hier am 6. und 7. Oktober ein sogenanntes G-Seminar, also wo man sich informieren kann, wie kann ich mitmachen, vielleicht für 3 Monate irgendwo mal mithelfen in einem Projekt oder vielleicht mal für 1 Jahr. Wir haben den Bereich Go Global für Jugendliche, junge Erwachsene, da gibt es Missionseinsätze, Auslandsjahr, was man da alles machen kann. Wir haben auch übrigens Leute für die zweite Lebenshälfte oder dritte Lebenshälfte. Wir haben jetzt ein Ehepaar, das sozusagen 65 sind, die und haben ihre berufliche Karriere in Deutschland gerade beendet und werden jetzt 5 Jahre mit uns nach Spanien gehen, um dort die Gemeindegründung in Almeria zu unterstützen. Also auch das gibt es. Wir haben zum Beispiel für Leute, die eine Business-Affinität haben, die vielleicht selber ein Business haben, eine Firma haben. Wir haben eine GmbH gegründet, um Start-ups im globalen Süden zu gründen, das zu unterstützen, gegen Armutsbekämpfung, Leute in Arbeit zu bringen und so. Da haben wir ein Netzwerk, also wenn dich das irgendwie interessiert, manchmal fühlen sich Business-Leute, die wollen immer nur mein Geld. Ja? Aber es geht darum, dass es auch, dass wir euer Know-how brauchen, ja? Und eure Beratung brauchen, zum Beispiel für junge Start-ups im globalen Süden, die ihr Business als ein Teil von Reich Gottes Arbeit verstehen. Ja? Die sagen, ich bin hier, um mit meinem Business Menschen in Arbeit zu bringen, Menschen Würde zu geben. Und das ist ein Netzwerk, was wir haben. Da gibt es auch einen E-Mail-Verteiler. Wenn dich das interessiert, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu.
Das klingt ja richtig spannend. Ich fühle mich direkt angesprochen als jemand, der auch die 65 überschritten hat. Also von dort
aus. Aber vielleicht ist das dein Calling heute Morgen.
mal schauen. Ja, einige dieser Gedanken werden gleich sicherlich in der Predigt auch nochmal vertieft werden können. Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass wir uns den Text angucken, der Predigt. Ich muss nochmal gerade an mein Smartphone gehen. Ja, ein ganz bekannter Text. Jesus geht auf dem Wasser, ist er überschrieben. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 45 fortfolgende. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ja, ich möchte vor der Predigt noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für das Lebendige, was Thomas erzählt hat, für die Allianzmission, für die weltweite Missionsbewegung überhaupt, wo riesige Herausforderungen auf uns warten. Möchte ich bitten, dass du, wenn du konkret was vorhast mit dem einen oder anderen von uns, dass du das zeigst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch Thomas in der Predigt zu uns redest. Amen.
Ehrengast. Nicht Gast, sondern Ehrengast. Vor ein paar Wochen habe ich eine Einladung bekommen, da stand das drauf. Sehr geehrter Herr Schech, wir laden Sie ein als Ehrengast. Wow, ich habe das richtig gefühlt. Ja. Habe auch sofort ein Bild in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt. Es tut gut, wenn wir gesehen werden. Es tut gut, wenn sich jemand um uns bemüht. Dass der Lehrer, der nicht locker lässt, der Gespräche führt, der nochmal eine Extrameile geht für dich oder deine Tochter. Da ist der Chef, der dich langfristig an dein Unternehmen binden will, der dir Freiheiten gibt und hoffentlich auch mehr Geld. Da ist die Frau, die nicht locker lässt, bis du Ja sagst zum ersten Date. Und wenn du hier sitzt und hast das alles schon lange nicht mehr erlebt, dann weißt du doch, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand um dich bemüht. Du kennst die Sehnsucht, die dahinter steht. Sie lebt in uns. Jetzt stell dir vor, wie es ist, wenn Gott, der Ewige, der Allmächtige, dich sieht, um dich bemüht ist, für dich kämpft, damit du mutig glaubst. Denn die Geschichte, die wir eben gehört haben aus dem Markus-Evangelium, die zeigt etwas davon. Sie zeigt Jesus. Jesus, der betet. Jesus, der nicht locker lässt. Jesus, der kämpft um seine Leute, um seine Freunde, seine engsten Vertrauten. Der ihnen Mut zuspricht und sagt, mit mir begegnet euch Jahwe, der Lebendige, der Ewige. Und wenn du hier sitzt und du hast vielleicht schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht oder keinen Gottesdienst online mehr gesehen und du fragst dich, was da dran ist mit dem Glauben und ob das was mit dir zu tun hat, dann sage ich auch dir herzlich willkommen und ich habe gebetet, dass Gott auch für dich Worte hat heute Morgen. Schauen wir uns zusammen den Text an, den wir eben gehört haben, Markus 6, ab Vers 45. Ich finde, es ist nicht so auf den ersten Blick zu erkennen. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, Thomas, wo passiert das hier, dass Jesus ringt um seine Leute, dass er sie sieht. Es ist nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, deswegen lass es uns zusammen anschauen und entfalten. Das Erste, was mir auffällt, Vers 45, da ist so eine Eile, so eine Hektik über dieser ganzen Szene. Jesus drängt seine Freunde ins Boot. Das zweite Wort, unverzüglich. Also ab mit euch, unverzüglich. Keine Zeit zu warten, keine Zeit zu verlieren. Vielleicht sitzt du hier und sagst, endlich mal ist Jesus auch irgendwie ein bisschen hektisch. Ja? Man hat so manchmal das Gefühl, der ist so kontemplativ, tiefenentspannt und du kommst nie dahin, so zu werden wie Jesus. Aber Jesus kann auch Hektik. Das Ziel ist Bethsaida, ein Ort am Nordufer des Sees, Genezareth, eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nazareth, also da, wo Jesus aufgewachsen ist, seine Homezone sozusagen. Die Jünger sollen vorausfahren und Jesus selbst will die Leute noch entlassen, damit sie nach Hause gehen und anschließend geht er auf einen Berg, um zu beten. Warum diese Eile? Warum diese Hektik, diese straffe Art zu erzählen? Ist das vielleicht so ein literarisches Stilmittel, was sich Markus ausgedacht hat, der Schreiber dieses Evangeliums, um irgendwie so ein bisschen Spannung zu erzeugen? Für mich zeigt sich etwas anderes. In Vers 52, also am Ende, Norbert hat noch ein bisschen weiter gelesen, in Vers 52 wird deutlich, dass die Jünger aus der Geschichte vorher, nämlich das Wunder, dass 5000 Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt werden, dass die Jünger da nicht unbedingt gestärkt, ermutigt heraus vorgegangen sind aus dieser Geschichte, sondern eher noch verstörter, noch verängstigter, noch unsicherer daraus gegangen sind, Vers 52. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, schreibt Markus. Ihre Herzen waren verschlossen. Muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, nachdem sie so ein Riesenwunder erlebt haben. Also im Gegenteil, die Jünger verstehen vielleicht jetzt noch weniger. Sie sind verstört. Und Jesus ist der Meinung, dass sie einen Ortswechsel brauchen und dass es gut ist für sein Anliegen mit seinen Leuten, dass sie erst einmal, dass er sich von ihnen trennen muss. auch Johannes berichtet in seinem Evangelium von dieser Geschichte hier und von der vorhergehenden, also Speisung der 5000 und jetzt die Geschichte, die wir gerade aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Und Johannes erzählt in diesem Zusammenhang davon, dass die Leute Jesus zum König machen wollen. Aber Jesus weigert sich. Und deshalb kommt es unter seinen Anhängern zum Streit. Und nach einer schwierigen Rede, die Jesus hält, nach dem Johannesevangelium, wenden sich viele von ihm ab. Nicht Zaungäste wenden sich von Jesus ab. Enge Vertraute, Frauen und Männer, die Wochen, Monate lang, vielleicht schon Jahre mit ihm unterwegs waren, wenden sich von ihm ab. Das ist eine schwierige, eine kritische Situation. Die Einheit der Jünger ist in Gefahr. Wir sprechen ja von den 12 Leuten, die sozusagen die Basis der ersten Gemeinden bildeten, die ersten Missionare und Missionarinnen, die Schultern der Leute, auf deren wir bis heute stehen. Die Hektik, die Eile, ich verstehe sie mit Hilfe des Johannesevangeliums, denn die Situation ist angespannt und deswegen auch Bethsaida. Bethsaida ist der Heimatort von Petrus und Andreas und noch wichtiger, in Bethsaida hat Herodes Antipas nichts zu melden. Es ist also politisch gesehen erst einmal sicheres Gebiet. Und deswegen, Jesus ringt hier um seine Jünger und er ringt, dass sie bei ihm bleiben und er ringt um die Einheit unter ihnen. Damit die Jünger bei ihm bleiben, musste er sich von ihnen trennen. Jesus verabschiedet sich von den Leuten und dann startet er seine Gebetszeit auf dem Berg. Und hier wieder vielleicht auch, wenn du mit der Bibel vertraut bist, du sagst, was ist da das Besondere, dass Jesus betet? Gefühlt betet doch Jesus immer und wenn ich es nicht drauf habe, aber Jesus hat das drauf. Morgens in der Früh, abends spät, Jesus betet. Bei Markus betet Jesus nur 3-mal. An 3 entscheidenden Stellen in seinem Evangelium. Am Anfang, als es darum geht, welche der 12 engsten Vertrauten sollen mich begleiten. Am Ende im Garten Gethsemane, also das ist die letzte Wegstrecke. Und hier in dieser Situation. Jedes Mal entscheidende Momente. Also heute siehst und hörst du Jesus, der auf dem Berg sitzt und betet für seine Freunde. Wie er einsteht, wie er um sie kämpft vor seinem Vater im Himmel. Und das Erste, was ich dir mitgeben will, ist, so tut er es auch für dich. Er ringt, er betet, er freut sich mit dir, er leidet mit dir. Er ist nicht weit weg, sondern nah. Jesus sagt zu Petrus im Lukas-Evangelium, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Oder das Gebet von Jesus in Johannes 17 um die Einheit der Jünger. Ich bitte dich für die, die du mir gegeben hast, dass sie dein sind und dass sie beieinander bleiben. Während Jesus betet, sind die Jünger mit ihrem Boot auf dem See unterwegs. Und sie geraten in einen Sturm. Aber Jesus weiß, was passiert. Er weiß immer, was passiert. Vers 48, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühen. Er sah, weil sie starken Gegenwind hatten. Wie das Sehen möglich ist, mitten in der Nacht und bei dieser weiten Distanz wird nicht beschrieben. Es ist kein physisches Sehen. Es ist schon spät am Abend, der See ist riesig. Aber trotzdem, er sah. Es ist ein Sehen, das aus dem Gebet wächst. Es ist wie ein geistliches Sehen. Worte von Hagar kommen mir in den Sinn, die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie gut, ihr Lieben, Jesus sieht. Auch heute, auch dich, auch euch als Gemeinde. Nimm dieses Bild aus diesem Text und verankere es in deinem Herzen. Ergreif es im Glauben und sieh Jesus, der betet für dich, der betet für euch, für seine Gemeinde hier in Dortmund und der euch sieht. Vielleicht denk an eine Situation, die dir schwerfällt und ihr habt Situationen, die ihr nicht einordnen könnt. Situationen, die euch herausfordern, die euch Kraft kosten. Und dann sieh Jesus, wie er betet. Wie er ringt, dass du aufrichtig, gestärkt da durchgehst, dass du deinen Glauben nicht verlierst, dass du mutig bist. Jesus auf dem Berg, er betet. Er betet auch für seine Kirche. Für seine Kirche weltweit. Er betet für seine Kirche im Libanon. Ein Land strategisch so wichtig für die arabische Welt. Ein Land so wunderschön. Du kannst im Meer baden und 2 Stunden später in den Bergen des Libanon Skifahren. Das kannst du nicht überall. Aber jetzt ein Land nahezu ohne staatliche Strukturen. Menschen kommen nicht mehr an ihr Geld, das sie gespart haben. Die Konten sind blockiert. Die Währung hat innerhalb kurzer Zeit das Siebenfache an Wert verloren. Strom gibt's nur vielleicht 1-2 Stunden. Man versucht irgendwie, sich mit Generatoren in einzelnen Gemeinschaften um die Häuser zu helfen. 1,5 Millionen Flüchtlinge hat das Land aufgenommen bei 3,5 Millionen Einwohnern. Jesus betet für seine Kirche im Libanon. Jesus betet für seine Kirche in der Ukraine. Er betet für Pastor Juri. Er betet für Pastor André. Ich werde sie nächste Woche treffen in Madrid. Und wir werden miteinander mit der internationalen FEG-Community sprechen, auch über unsere langfristige Hilfe und Unterstützung für ihr Land und für die Gemeinden, die freien evangelischen Gemeinden im Land. Pastor Juri hat erzählt, in seinem Ort in Kramatorsk, 80% der Pastoren sind geflohen. Und er klagt nicht darüber und sagt, hey, das hat alles seine Gründe und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich will bleiben und ich werde bleiben. 4 Gottesdienste hat seine Gemeinde mittlerweile sonntags. Vor dem Krieg hatten sie einen Gottesdienst. Und Monat für Monat kommen Menschen zum Glauben, mitten im Krieg, mitten im Leid. Und wir klagen es Gott und wir verstehen es nicht. Aber mitten in allem Leid ist auch Gottes Herrlichkeit sichtbar. Monat für Monat schickt er mir Bilder von Taufen, schickt er mir Bilder von Menschen, die Christus kennenlernen. Jesus betet für seine Kirche in Indien. Wir hatten vor einigen Wochen eine Sitzung in Kopenhagen und Teil dieser Sitzung wäre auch ein Bruder aus Indien gewesen. Er konnte nicht kommen, weil er kein Visa bekommen hat und wir hatten einen Videocall mit ihm. Er ist Leiter, Präsident der Freien Evangelischen Gemeinden in Indien. Und er hat von einer Situation in Manipur, vielleicht habt ihr das mittlerweile auch schon, mittlerweile ist etwas stärker auf dem internationalen, im internationalen Bewusstsein. 30% seiner Gemeinden sind in diesem Gebiet. Über 300 Kirchen wurden schon niedergebrannt. Es ist ein religiös-ethischer Konflikt, es ist eine Mischung. Und wir saßen da, internationale Leiter, und erzählte das. Und wir fingen an zu googeln, weil wir bisher noch nichts davon gehört hatten. Und tatsächlich, es gab einige Informationen, wenig, aber einige gab es zur Situation in Indien. Und wir haben angefangen, Hilfe zu organisieren, haben angefangen zu beten und haben auch ein Statement als Executive Board des Internationalen FEG-Bundes herausgebracht. Jesus betet für seine Kirche, weltweit. Ihm entgleitet nichts, auch nicht in deinem Leben. Und sein Wunsch heute an dich, dass du mit ihm betest, mit ihm siehst. Vielleicht auch mit ihm siehst über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Vielleicht so, als ob er dir das Fernglas reicht, das geistliche Fernglas und sagt, hey, schau mit mir auf diese Situationen. Bete mit mir. Leide mit mir. Steh auf dafür mit mir. Sieh die Situation in anderen Ländern genauso wie in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Jesus spricht darüber. Als er seine Jünger aussendet, er spricht von Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Erden. So, ich will auch im Namen Gottes dafür einstehen heute Morgen vor euch und dich im Namen Gottes einladen. Informiere dich, sieh, verlinke dich, bete, auch über die Situationen, die über dein eigenes Leben hinausgehen. Und das kannst du, weil du selber von Jesus gesehen bist. Das macht dich frei, das macht dich mutig, auch andere zu sehen. Sieh, wie Jesus sieht. Zurück zum Bibeltext. Gegen Ende der Nacht, so schreibt Markus, also so zwischen 3 und 6 Uhr am Morgen, kommt er zu ihnen auf den See. Mit anderen Worten, Jesus sieht, aber er greift nicht sofort ein. Denn zwischen schon spät am Abend und dann gegen Ende der Nacht, da liegt Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit kämpfen die Jünger, sie kämpfen mit den Wellen, sie kämpfen mit dem Wind, nicht lebensbedrohlich, aber sie kämpfen. Und Jesus mutet ihnen offensichtlich diesen Kampf zu. Er lässt sie nicht zappeln, als hätte er Freude daran, aber er hält, warum auch immer, diese Wartezeit offensichtlich für angebracht. Warum diese Zwischenzeit? Was liegt in diesen Zwischenzeiten? Was lernen die Jünger von ihnen? Was lernen wir von ihnen? Wir suchen es hier uns nicht aus und sie fühlen sich in der Regel nicht gut an. Aber wenn du vielleicht gerade durch solch eine Zwischenzeit gehst, vielleicht sogar unsicher bist, ob Jesus wirklich sieht, dann nimm die Gewissheit und lass dir die Gewissheit von Gott zusprechen, dass Jesus um dich ringt. Und dass die Zwischenzeit nicht bedeutet, Wartezeit nicht bedeutet, dass sie von Jesus nicht gesehene Zeit ist. Denn jede Zwischenzeit, jede Wartezeit ist von Jesus gesehene Zeit. auch in der Mission, auch in deinem Leben, auch in eurer Gemeinde. Dann steuert die Geschichte auf ihren Höhepunkt zu. Die Überraschung auf dem See. Ich weiß nicht, ob du Überraschungen magst. Wir hatten neulich eine sehr sympathische Geschichte. Ich fand sie auch irgendwie lustig. Ein Missionar aus Japan, ein wirklich alter schon, also alt ist jetzt auch nicht, aber ist schon wirklich lange in Japan und hat schon Höhen und Tiefen hinter sich. Japan gehört übrigens auch zu den für das Evangelium unerreichtesten Ländern, unter 1% Christen. Da sind Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, alle schon mitgezählt. Und er ist durch eine tiefe Depression in seinem Leben gegangen. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, nur im Dunkeln kannst du die Sterne funkeln sehen, hat er geschrieben. Und wir haben ihm geholfen, das zu verlegen und so weiter und so fort. Dann kamen dann stapelweise, so europalettenweise Bücher da bei uns im Büro an. Da haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit den ganzen Büchern hier? Ja, die Auslandshilfe in Wissenbach, die haben ein großes Lager, das ist nicht weit weg von Ebersbach. Schicken wir es doch ins Lager der Auslandshilfe, die haben da Platz und so weiter. Und jetzt kam er nach Deutschland, in Heimataufenthalt, und hat er gefragt, wo sind denn die Bücher? Ja, wo sind die Bücher? Haben wir überlegt, ach, die sind da im Lager der Auslandshilfe. Dann ist er nach Wissenbach gefahren, ins Lager der Auslandshilfe, haben sie alles abgesucht, keiner wusste, wo die Bücher ist, keiner. Dann kam irgendwie raus, die Bücher sind mit einem Hilfstransport in die Ukraine mitgeliefert worden. Palettenweise deutsche Bücher über einen depressiven Missionar in Japan. Dann haben die Geschwister aus der Ukraine uns erzählt, hey, die Bücher, die sind hier angekommen, aber die gingen weg wie warme Semmeln, denn da gab es irgendwie eine deutsch sprechende Community irgendwo in der Ostukraine, die haben diese Bücher gelesen und haben gesagt, wow, das ist ja, das spricht mich ja an, diese Situation, diese Not, das ist diese Dunkelheit, das ist genau das, was wir erleben. Jetzt überlegen Sie, diese Bücher in Ukrainisch zu übersetzen und in der Ukraine aufzulegen, auch als Buch. Also eine schöne, nette Geschichte, eine schöne, nette Überraschung. Für die Freunde von Jesus war die Nummer hier auf dem See keine nette, lustige Überraschung. Vers 49, sie rechnen mit allem, mit einem Gespenst, aber nicht mit Jesus selbst. Sie rufen ihre Angst heraus, alle waren bestürzt. Vers 49, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und sie schrien auf, so sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Unmittelbar vorher, die Geschichte mit den Broten und den Fischen, da tritt Jesus irgendwie auf wie ein Hirte, wie ein Hausvater, der seine Schafe, seine Herde versammelt und er betet über Brot und Fisch. Das ist vertrauenswürdig, das klingt nach Homezone, das klingt nach Sonntagabend und Kamin. Aber jetzt erscheint Jesus übernatürlich, furchterregend, jenseitig. Jesus ist anders, göttlich. Und es blitzt etwas auf von dieser Andersartigkeit. Es blitzt etwas auf, wie aus einer Welt, die uns unbekannt ist. Auch fremd. Und so zeigt er sich seinen Freunden, denen die Verbindung zu ihm abzureißen droht. Seinen Freunden, die nicht wissen, was sie glauben sollen. Die nicht mehr so richtig wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und warum Jesus sich so dagegen wehrt, dass die Leute ihn zum König machen wollen. Und dann ist es ein bisschen schwer verständlich, heißt, schreibt Markus, und er wollte an ihnen vorübergehen. Für mich wird das aus alter Offenbarungssprache verständlich. Königlich, majestätisch. Er wollte an ihnen vorübergehen. Das hat mich erinnert an ein Wort von Jahwe an Mose, aus dem zweiten Buch Mose. Ich will vor deinem Angesicht meine Güte vorüberziehen lassen. Oder an anderer Stelle, wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht. Und dann, unmittelbar danach, Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin es. Ich bin es. Auch das sind gefüllte Worte, Worte aus der Offenbarungssprache des Alten Testamentes. Ich bin es. Mit mir begegnet euch Jahwe, der ich bin, der ich werde sein, der ich sein werde. Also wenn Jesus sagt, ich bin es, dann sagt er nicht, hey Leute, ihr kennt mich doch, ich bin's, Jesus. Sondern er knüpft an alte Offenbarungssprache an. Es ist die alttestamentliche Rede, wenn Jahwe da ist. Wenn Jahwe, der Heilige, im Spiel ist. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Im griechischen Grundtext steht sogar zusätzlich noch, das finde ich eigentlich nochmal stärker, hab Mut, als Imperativ, als Aufforderung. Wer hört das? Wer macht diese Erfahrung? Nochmal, es sind die engsten Vertrauten von Jesus, die Säulen der Kirchengeschichte, die Säulen, die Missionarinnen und Missionare der ersten Generation, die Schlüsselpersonen der jungen Kirche. Es sind die Leute, die den Heiligen Geist empfangen und begreifen, dass sie Gott ausgewählt und begabt hat, um seine Kirche zu bauen. In Jerusalem, in Samaria bis an die Enden der Erde. Habt Mut. Und das ist auch heute Gottes Wort an seine Gemeinde, heute Gottes Wort an dich. Hab Mut, Mut für dein Unterwegssein als Christ in Dortmund. Hab Mut für dein Unterwegssein in deinem Jerusalem, in deiner Familie, an der Uni nächste Woche, in deiner Arbeit, in deiner Homezone. Dass Menschen durch dich gesegnet werden, durch dich auf Gott aufmerksam werden, in dir Liebe, Güte, Gerechtigkeit Gottes erleben. Nicht, weil du stark bist, nicht, weil du es irgendwie aus dir rausholen musst, sondern weil Gott in dir lebt und weil er dir das schenkt, dass andere das durch dich sehen. In Samaria, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Vielleicht die Vision, einen neuen Campus zu eröffnen. Ich weiß es nicht, ob das ein anderer Campus ist, den du da eben genannt hast. Ich kenne die FEG Dortmund nicht so gut. Vielleicht in der Unterstützung für ein anderes Gemeindegründungsprojekt an einem anderen Ort in Deutschland. Hab Mut bis an das Ende der Erde durch eure Außendienstmitarbeiter, die ihr gesandt habt. Indem ihr euch mit Gebet verbindet. Verbinde dich mit Gottes Engagement für Gerechtigkeit, für faire Lebensbedingungen und dass Menschen Jesus kennenlernen. Mit Gott und miteinander versöhnt werden. Hab Mut. Was macht das mit dir? Die Reaktion der Jünger, Vers 52, wir haben es eben schon angeschaut. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie haben noch nichts begriffen. Für sie war das alles noch schwer zu fassen. Sie sehen noch nicht das ganze Bild. Karfreitag, das Kreuz, Ostern, das Wunder der Auferstehung, Pfingsten, der Empfang des Heiligen Geistes, all das liegt noch vor ihnen. Sie sehen noch nicht das ganze Bild. Schritt für Schritt hat sich für sie erst das Mosaik zu einem ganzen Bild entwickelt. Gott hat es ihnen geschenkt. Aber du siehst das ganze Bild, du und ich. Wir haben es aufgeschrieben im Markus-Evangelium. Wir können es nachlesen, wir können es nachspüren, das Leben von Jesus und was es für uns bedeutet. Mit Jesus begegnet uns der ganze Gott. Wir sehen ihn. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir sein Wesen. Dann hören wir auf seine Worte. Dann lernen wir seine Taten und seine Macht kennen. In Jesus haben wir genug Wissen über Gott. Nicht alles, aber das Entscheidende wissen wir durch Jesus. Mutig glauben, denn Jesus ist ein Gott, der sieht dich und seine Welt. Die von euch, die bereits mit Jesus leben, für welche Situation möchtest du jetzt, heute Morgen, jetzt wenn wir gleich Lieder singen, deinem Gott das Vertrauen aussprechen? Für welche Situation nächste Woche brauchst du Mut? Sprechen wir nicht von 5 Situationen, sprechen wir von einer Situation. Vielleicht ein Konflikt, der dir zu schaffen macht. Vielleicht eine Sorge um einen Menschen. Vielleicht ein Calling, eine Berufung von Gott, die dir schon lange klar ist, aber du hast sie bisher immer weggeschoben. Für welche Situation möchtest du jetzt, heute Morgen, Gott das Vertrauen aussprechen? Und dieses Wort Gottes ist die Einladung an dich. Gottes an dich, werf dich auf mich in dieser Situation. Ergreife meine Gegenwart. Und für die von euch, die vielleicht schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht haben, die vielleicht heute irgendwie in diesen Gottesdienst hineingespült worden sind und dann, wenn es für dich der Fall ist, dann war das kein Zufall, sondern dann war es Gott, der dich gezogen hat. Vielleicht ist es zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder für dich dran und die Einladung Gottes steht, dein Vertrauen. Vielleicht kommt es dir gerade sehr wenig vor. Es ist egal, ob es viel oder wenig ist, dein Vertrauen auf Jesus zu werfen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder neu. Und wenn wir gleich zusammen singen, wenn wir Gott Lieder singen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm die Ehre geben, dann nimm diese Zeit auch als eine Zeit der Antwort für dich. Eine Antwort, dich auf Jesus zu werfen und zu sehen, wie Jesus sieht. Gott segne euch. Amen.
Jede Begegnung mit Jesus hat was mit Anschauen, mit Staunen, aber vielleicht auch mit Gedanken unserer Rationalität einfach mal zurückzunehmen und ihn als den Mensch, als Gott in den Blick zu bekommen. Und damit wollen wir beginnen, einfach im ersten Lied. Jesus sagt mir zu, dass er dir zu, dass er immer bei dir ist. Auch wenn die Wellen hochschlagen. Und das haben wir eigentlich heute auch in dem Text gehört. Jesus ist da. Er begleitet uns, er sieht uns und er spricht uns zu, dass wir ihm vertrauen können.
Immer bei dir. bei dir und ich kenn deine Fragen. Ich bin bei dir und nimm's mit in dein Herz. Ich bin bei dir und ich werde dich tragen. Ich kenn dir dein Glück. Ich schenke dir zu. Die Quelle des Lebens beständig bei mir.
Ich schenke
und dir Zukunft und Hoffnung. Ich bin der Weg und die Wahrheit und ich bin die Tür. Bin immer bei dir, immer bei dir.
Ich bin bei dir auch inmitten der Nacht. Ich bin bei dir, wenn mein Herz für dich schlagen. Ich gebe gut auf dich acht.
Ich bin bei dir grad in stürmischen Zeiten.
Ich bin bei dir und ich werbe um dich. Ich bin bei dir, werd dich immer begleiten. Verlass dich auf mich.
Das zusagt und weil ich glaube, dass viele es von uns einfach auch schon erlebt haben, dürfen wir einfach unser Vertrauen aussprechen und Jesus einfach antworten und sagen, Herr, bei dir sind wir sicher. Und wenn dir gegründet sind, weil deine Worte wirklich verlässlich sind, weil du verlässlich bist. Ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher.
Manchmal gibt es Situationen, wo wir dich gar nicht so recht erkennen oder wo uns Angst und Bange wird und wir gar nicht merken, Herr, dass du gerade da bist oder vorübergehst. Aber Herr, grundsätzlich sind wir sicher bei dir. Und danke, Herr, dass du uns für diese Situationen auch die Augen öffnest und dich zu erkennen gibst, wie den Jüngern im Boot. Herr, und wenn du sprichst, dann geschieht etwas, Herr, wenn du sprichst. Weicht der Sturm vielleicht aus unserem Leben? Oder er legt sich, er wird geringer, die Angst weicht. Du bist der Herr, du bist der Handelnde und du selbst bist vertrauenswürdig. Und Herr, darüber sind wir einfach glücklich. Und ich denke, zum letzten Lied, mein Jesus, mein Retter, würde ich einfach bitten, einfach nochmal aufzustehen und einfach damit auch die Anbetungszeit einfach nochmal die Anbetung erklingen zu lassen. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du, Lobpreis sei dir jeden Tag mir für deine große Liebe. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch gemeinsam das Vaterunser anschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Ja, so allmählich geht der Gottesdienst seinem Ende entgegen, obwohl das stimmt ja eigentlich gar nicht. Paulus schreibt im Römerbrief, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Und insofern kann man vielleicht sagen, die Gottesdienstfeier geht gleich zu Ende, aber der Gottesdienst beginnt auch jetzt gerade wieder für die neue Woche. Und das ist auch mein Punkt. Wir werden jetzt gleich Gelegenheit haben, der das möchte. Hier vorne werden Leute sitzen, die für einen beten. Thomas hat das ja gesagt. Vielleicht gerade für die Herausforderung, die die Woche um uns mit sich bringt, wo wir noch gar nicht so genau wissen, wie das alles sein kann. Nutzt die Gelegenheit, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Nutzt die Gelegenheit, wer das möchte, zum Gebet. Wer längere Gespräche haben will, draußen ist auch das Seelsorgeteam, wo man dann zum Beispiel auch weitere Termine vereinbaren kann. Lasse, ja? Da vorne in der Ecke. Und für alle anderen, ich habe gesehen, es gibt Kaffee, es gibt Tee. Ich wünsche gute Gespräche dafür. Und Thomas Tschech wird vorne einen Infostand, die meisten haben ihn ja schon beim Reinkommen gesehen, wird da stehen, Informationen über die Allianzmission verteilen oder so noch sprechen. Und ich sagte es eingangs schon, es gibt auch noch die Gelegenheit, dass das Team Missionen im Blick sich mit ihm trifft, sich einfach nochmal zusammensetzt und da können natürlich gerne auch andere dazukommen. Ja, ich möchte allen Beteiligten an diesem Gottesdienst danken, möchte dir, Thomas, vor allen Dingen danken, auch für die Predigt. Ich habe einige gute Impulse für mich selber daraus entnommen. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir noch einige schöne Stunden in Dortmund. Ist vielleicht kein Geheimnis. Sabine Stede ist deine Schwester und ich habe gehört, da geht's dann gleich noch zum Mittagessen hin. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Und jetzt, Thomas, möchte ich dich bitten, dass du uns an den Segen unseres Gottes stellst.
Danke. Bitte. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Amen.